Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Und wieder geht es heute in eine Folge, die ihr inspiriert habt. achtsam@deutschlandfunknova ist unsere E-Mail-Adresse und wir kriegen so viele tolle Ideen, so wie zum Beispiel auch von Gabi. Hallo Gabi, vielen Dank für deine E-Mail. Tiefenökologie. Was hat das mit Achtsamkeit zu tun? Was ist das überhaupt und wie kann uns das auch selber helfen? Weil darum geht's ja hier auch in Achtsam. Wie können wir ein achtsames, besseres, schöneres Leben leben und wie können wir das machen, indem auch die Lebewesen auf diesem Planeten das auch können? Also nicht nur wir, so wie, naja, mir geht's halt besser, wenn ich eine Gucci-Tasche habe, sondern welche Entscheidungen kann ich treffen in meinem Leben auch in Einklang mit allen anderen Lebewesen? Denn die Freiheit geht ja immer nur bis dahin, wo ich anderen schade. Und wir Menschen, naja, wir machen das gerade sehr stark seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, nämlich allen möglichen Lebewesen um uns rum zu schaden. Was hat das jetzt also alles mit Achtsamkeit zu tun? Und Dr. Mai Höeng Nguyen hat darüber auch in ihrem Buch schon geschrieben, über Tiefenökologie. Hallo erstmal natürlich nochmal.
Hallo.
Und zwar ist das ein Achtsamkeitsthema. Du bist Psychologin, du bist Therapeutin, du bist aber auch jemand, der sich allgemein auch gerne mit diesen Intersein-Themen, also wie können wir alle Lebewesen, wie können wir alle miteinander sein, beschäftigt, ne?
Ja, also diese Verbundenheit zur Erde, zu allen Wesen, das ist so nährend. Und ich bin ja praktizierende Buddhistin auch. Und eines der Lehren ist, dass wenn wir denken, wir sind so separat, also so ein Ego haben, ja, dass da irgendwie Leiden daher eher also eine Quelle des Leidens sein kann. Und wenn wir uns darin üben zu sehen, wie verbunden wir sind, auch mit der Erde, ja, wie viel wir dann auch ins Tun kommen können. Ne? Aber auch sehen, wenn die Erde leidet, leiden natürlich auch wir und andersherum.
Genau, es gibt nämlich diese wunderbaren Studien, die zeigen, da wo am wenigsten Bäume sind, da sind die meisten Menschen depressiv. Also es gibt einen direkten Zusammenhang natürlich. Es gibt nicht wir und dann sind da auch Bäume, sondern wir brauchen ja die Bäume zum Leben. Also es gibt ja einen direkten Zusammenhang. Wie leben wir, wo leben wir und mit wem leben wir und so weiter. Und deswegen Gabi, die sich auch beruflich damit beschäftigt und auch in ihrer Freizeit und auch sehr für dieses Thema brennt, hat gesagt, mach doch mal eine Achtsam-Folge darüber. Ich bin Diane, ich bin die Moderatorin, ich bin hier von Deutschlandfunk Nova und bin auch Autorin und Gründerin, Keynote-Speakerin und all diese Themen. Bei allem, was ich tue, kommen sie immer wieder zusammen. Diese Achtsamkeit, die positive Psychologie, dieses Miteinandersein, die Verbundenheit, die Meditation, weil wirklich alles mit allem zusammenhängt. Dann fangen wir natürlich, wie immer, und zwar wie immer gerne mit einer Definition an, damit wir alle wissen, worüber sprechen wir hier überhaupt. Also was ist denn Tiefenökologie?
Also die Tiefenökologie oder Deep Ecology wurde Anfang der 70er Jahre vom norwegischen Philosophen Arne, jetzt hoffe ich, ich spreche den Namen richtig aus, Næss entwickelt. Also es wird geschrieben N-A-E-S-S, ja. Und
klingt
es ist eine
Næss,
Art,
ne?
Næss, ne? Eine Art und Weise, mit der Erde umzugehen. Ne? Und sie wird quasi im Gegensatz zur Shallow Ecology, also so einer flachen Ökologie, gesehen. Und laut dem Verständnis von Arne Næss meint so eine flache Ökologie eher so ein sehr naturwissenschaftlich ausgerichteter Umgang und betrachtet die Natur von außen und beschäftigt sich hauptsächlich damit, naja, wie können wir irgendwie die Natur reparieren, ohne uns wirklich die Ursachen genauer anzugucken, warum sie denn so zerstört wird. Und wichtig ist immer wieder in dieser tiefen Ökologie, ein tiefes Bewusstsein zu kultivieren, dass wir Teil dieses Web of Life, sagen sie, also dieses Netzwerks des Lebens sind, dass wir uns zugehörig fühlen. Denn wenn wir uns zugehörig fühlen und sehen, wir sind das, ja, dann gehen wir natürlich auch anders mit der Umwelt um, verhalten uns ganz anders. Also Ökos quasi bedeutet Haus, Logos, Lehre, die Ökologie quasi. Wenn wir merken, wir leben in diesem Haus, ja, dann werden wir liebevoll damit umgehen, wir werden achtsam damit umgehen.
Aber wie komisch, dass wir eigentlich das nicht sowieso machen. Also, dass wir nicht auf die Welt kommen und genau das, was du alles gesagt hast, einfach fühlen und praktizieren. Das ist eigentlich das Komische an der Geschichte, oder?
Ja, die haben es dann nochmal, ich habe es jetzt nicht ganz genau aufgeschrieben, aber historisch habe ich gelesen, auch abgeleitet, woher das irgendwie kommt, dass wir angefangen haben mit der Agrarkultur, irgendwie, dass wir angefangen haben, die Erde auszubeuten, zu sehen, naja, der Mensch, der steht irgendwie an oberster Stelle und kann dann einfach, ja, Tiere töten oder einfach ganz viel machen, wo er denkt, er hätte die Macht über alles. Mhm. Also es hört sich irgendwie echt krass an, aber so ist es ja letzten Endes auch. Und dadurch entsteht natürlich ein Gefühl von Trennung und von wegen, ich kann einfach darüber herrschen und entscheiden und naja, nach mir die Sinnflut so ein bisschen.
Und ich kann mir alles nehmen, weil ich das Anrecht darauf habe. Also ein Wald ist für mich Holz, um Dinge zu bauen und nicht eine Ansammlung von Lebewesen.
Genau. Und wenn wir nochmal auf die Kernprinzipien gucken, das ist wirklich so ein ganz holistischer Ansatz, die Tiefenökologie. Also zu sehen, boah, die Erde, das ist ein lebendiges System, verbunden mit allen Lebewesen und besteht aus vielen einzelnen Systemen, also so ein biozentrisches Weltbild tatsächlich auch, ja. Und das die Aufgabe ist zu gucken, es gibt Ursachen für die Umweltzerstörung, vor allen Dingen ja der Mensch und diese Entfremdung anzuerkennen, die der Mensch halt hat, über die wir gerade gesprochen haben. Und ich weiß nicht, hast du den Film Avatar gesehen?
Nee. Aber ich weiß, der wird immer wieder zitiert. Ich muss den jetzt endlich mal sehen. Verdammte Axt.
Doch, guck ihn. Weil ich habe ganz lange ihn auch nicht gesehen. Aber auch da ist es ja so, indigene Völker, die leben das ja auch total, ne, im Kontakt mit der Erde, haben so dieses Bild oder diese Wahrnehmung, dass die Erde beseelt ist, dass sie in Kommunikation gehen können. Und da wird natürlich auch thematisiert, wie der Mensch dahergeht, einfach alles abroden will, um Ressourcen zu nehmen oder so. Und da finde ich schon auch sehr schön dargestellt.
Ach, ist ja witzig, wie auch immer alles zusammenhängt. Ich habe gerade heute Morgen ein Interview gehört mit einer Frau, die gesagt hat, wenn wir über Achtsamkeit und auch den Planeten sprechen, müssen wir auch die Schriften von indigenen Völkern wieder mehr lesen, weil da steht schon alles drin. Und jetzt sagst du das auch, siehst du, am gleichen Tag habe ich zweimal das Gleiche gehört. Faszinierend. Und das ist ja eben auch, mein Leitspruch ist ja immer Inner Change for Outer Transformation. Also wir sind oft dabei, irgendwie die Outer Transformation, also den Umweltschutz, um es mal zu sagen, sozusagen, oder keine Ahnung, CO2-Reduzierung oder so, in äußeren Maßnahmen zu begreifen und weniger als Bewusstseinswechsel, so wie du es eben genannt hast. Was sind denn, also es gibt ja richtig so Grundsätze, ne, der Tiefenökologie. Also es ist jetzt nicht nur so ein Wuhu, irgendwie fühl mal den Baum und umarm den, sondern es gibt richtig so Grundsätze.
Ja, sie haben 8 Grundsätze. Der erste, das Wohlsein und sich entfalten können des menschlichen und auch des nichtmenschlichen Lebens auf der Erde, das hat einen Wert an sich, ganz unabhängig von ihrer Nützlichkeit für menschliche Zwecke. Das lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, ja, dass wir nicht immer nur denken, nur wenn es uns was bringt, dann sollten wir es schützen, sondern es einfach das, wenn es da ist, egal was für ein Baum, was für eine Pflanze, das ist so klein oder groß sie ist, sie ist schon schützenswert, die Pflanze oder ein anderes Lebewesen. Das sollte eigentlich das sein, was wir leben.
Das ist total interessant, weil natürlich unsere Geschichten, die wir hören, die Interviews, die ich auch führe, muss ich jetzt mal selbstkritisch sagen, die ich auch führe, weil wir interessieren uns ja schon hier auch für die Umwelt bei Deutschlandfunk Nova. Wir führen immer wieder diese Interviews mit BiologInnen und so weiter. Und dann kommt immer wieder die Frage auf, was bringt denn aber dieses Lebewesen quasi für alle? So. Und das ist eigentlich eine Frage, die man gar nicht stellen sollte, weil man fragt ja auch nicht, was bringt denn der Mensch eigentlich für alle? Aber gut, ja. Also okay, genau. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Es gibt noch viel mehr Grundsätze.
Ja, der zweite Grundsatz, der Reichtum und die Vielfalt der Lebensformen tragen zur Verwirklichung dieser Werte bei und sind ebenfalls als Wert in sich anzusehen. Also nochmal so ein Weiterdenken. Es muss Vielfalt herrschen. Das ist total wertvoll. Und drittens, Menschen haben kein Recht, diesen Reichtum und diese Vielfalt zu verringern. Sie sagen natürlich hier auch, ne, es sei denn, es geht um überlebensnotwendige Bedürfnisse, ne? Ja, also an der Stelle dann schon auch die Einschränkungen zugunsten des Menschen. An vierter Stelle, die gegenwärtigen Eingriffe des Menschen in die nichtmenschliche Welt sind übermächtig schädigend und diese Situation, die verschlechtert sich zunehmend. Also das ist da wirklich auch, sie gucken der Realität radikal ins Auge und sagen, das ist halt einfach so, es ist schon so schlecht, ja, und wir müssen wirklich diesen Bewusstseinswechsel durchführen auf allen Ebenen. Fünftens, das Wohlsein des Menschen und das Überleben der nichtmenschlichen Daseinsformen setzt einen deutlichen Rückgang der Weltbevölkerung auch voraus, sagen sie. An sechster Stelle, es braucht eine tiefgreifende Verbesserung der Überlebensbedingungen und dahingehend auch politische Änderungen, ne? Also grundlegende ökonomische, technische und ideelle Strukturen. Und an siebter Stelle, der geistige Wandel bezieht sich hauptsächlich auf die Wertschätzung von Lebensqualität, statt steigende Lebensstandards irgendwie dem hinterherzurennen. Also es geht nicht immer nur darum, besser und schneller und für bestimmte Gruppen, sondern wir wollen wirklich die Lebensqualität von allen Lebewesen schätzen. Und an achter Stelle, was ich auch sehr wichtig finde, die Befürwortung dieser Punkte gehen mit einer Verpflichtung einher, an der Durchsetzung der notwendigen Veränderung teilzunehmen. Also wenn man sich darin sieht und sagt, hey, Tiefenökologie, das ist etwas, das ist so ein Wertesystem, was ich einnehmen will oder wo ich mich richtig reinsetzen möchte, und dann verpflichte ich mich dazu, dann gebe ich dieses Commitment auch ab, ja.
Und das ist ja so ein bisschen verwandt auch mit der sogenannten Ökopsychologie, ne?
Das finde ich auch sehr spannend. Die sagen, dass die Natur, also die äußere Natur mit der menschlichen Psyche und Seele, also die innere Natur, total verbunden ist. Und in der Ökopsychologie geht man davon aus, dass beide aus derselben Quelle stammen, und Krisen des Planeten, so ähnlich wie wir es eben schon gesagt haben, wird als Ergebnis eines gestörten seelischen Zustandes des Menschen gesehen. Und umgekehrt hat die Umweltkrise tiefe psychische Auswirkungen. Also das heißt, die zentrale Aufgabe auch da ist es, diese Trennung zu überwinden von innerer und äußerer Natur, um Achtsamkeit, Sensitivität, Einfühlungsvermögen und eine Liebe für die Natur zu kultivieren. Und ich habe da auch gedacht, das ist tatsächlich so ein Thema in der Psychotherapie. Ich glaube, ich habe das noch nie angesprochen, ne? Wie wichtig das ist, natürlich, wie verbunden wir auch sind. Und wenn wir sehen, naja, wenn es Menschen, also wenn die hier schreiben, gestörter seelischer Zustand, dass es auch mit dem Außen was zu tun hat. Aber ich habe bis jetzt natürlich auch noch keine Forschung dazu gefunden, und wir machen ja evidenzbasierte Therapien, deshalb konnte ich das so auch noch nicht einbringen, aber habe ich beim Vorbereiten auch nochmal gedacht. Und ja, dann kommen auch noch die indigenen Traditionen natürlich mit rein, Spiritualität, das sind auch verwandte Theorien zur tiefen Ökologie, weil natürlich diese Traditionen die Natur schon als beseelt sehen. Sie sprechen von Weltseele oder so einem Qi, ne, was alles so irgendwie, sei es ein Stein oder Wasser oder so, das es in sich trägt, und all das fließt auch mit rein in die tiefen Ökologie. Also es ist nicht nur so mega sachlich, sondern sie arbeiten viel auch, ne, mit Bildern und Geschichten und so. Mhm. Also nicht nur dieses Krasse, was so die Logik irgendwie anspricht, sondern eben auch unser Herz.
Und was damit aber auch reinspielt, ist ja die Empathie, ne? Also die Empathie ist ja das Gefühl, das Mitgefühl, also das Mitfühlen mit anderen Menschen. Aber wenn wir in die Tiefenökologie gehen, ja auch das Mitfühlen mit allem Leben auf dieser Erde. Auch das Mitfühlen mit dem ausgetrockneten Fluss. Das Mitfühlen mit dem abgestorbenen Baum. Das Mitfühlen mit dem gefällten Baum. Das Mitfühlen für die ganze Spezies, die wir von der Erde ausgerottet haben, ne? Das Mitfühlen mit allem, was lebt. Also die Empathie. Da muss ich jetzt natürlich wieder sofort an das Zitat von Elon Musk denken, der gesagt hat, die Schwäche der westlichen Gesellschaft ist die Empathie. Und dann gibt es noch das Zitat von Hannah Arendt, dass das Sterben der Empathie der Anfang von jeder Unmenschlichkeit ist. Und das sehen wir ja auch auf der Welt gerade. Also dass natürlich dieses, wenn man keine Empathie hat mit dem Wald, den man fällt, oder mit dem großen alten Baum, weil genau an dieser Stelle jetzt eine Garage gebaut werden soll, dass das ja ein Problem ist. Von uns allen. Also das ist ja jetzt nicht einfach nur ein Problem von irgendwelchen Yuppie-Duppie-Hippies, die sagen, oh, ich liebe Bäume, sondern das ist ja gerade unser Problem, und zwar unser aller Problem, ganz egal, welche politische Ausrichtung man hat. Wenn wir keine Luft haben zum Atmen und wenn wir kein Wasser haben und wenn die ganze Erde zerstört ist und wenn es kaum noch Lebewesen gibt, dann haben wir alle ein Problem, und zwar ganz egal, wen man gewählt hat bei der letzten Bundestagswahl oder bei der letzten Europawahl. Und das ist ja auch ein Problem, ne, dass wir eben diese Empathie für die anderen lebenden Organismen, für die anderen, ja, Lebewesen auf dieser Erde so ein bisschen verloren haben.
Ja, wir leben in so einer technologisierten Welt. Nicht, dass ich das entschuldige irgendwie so, ne, aber wenn man gerade in der Stadt lebt oder so und die ganze Zeit nur Bildschirme hat von irgendwelchen Bäumen oder so, das ist ja anders, wie wenn wir im Wald sind und wirklich merken, der Wald atmet. Das lebt alles. Alles lebt, es brummt und summt und so, ne. Und diesen Kontakt wiederherzustellen, da gibt es auch wirklich Übungen. Ich stelle euch auch welche gleich vor, nochmal in der tiefen Ökologie, wo wir genau diese Empathie, diese Verbundenheit auch kultivieren. kultivieren können. Ja? Weil wenn wir nicht sehen, dass das Wesen oder auch der Baum leidet, warum sollten wir irgendwas tun? Deshalb ist es der erste Schritt. Die Trennung muss irgendwie aufgehoben werden, die Verbundenheit muss kultiviert werden. Und dann, wenn wir mitfühlen können, wenn wir ein Gefühl dafür haben, wenn wir das alles abroden, dann leidet der Wald und wir dann irgendwann auch. Ja? Aber einfach zu sehen, ja, der Wald leidet, das ist auch schlimm. Ne? Das können wir lernen wieder und hoffentlich auch an Schulen bringen. Ja,
ja, das finde ich so faszinierend, weil das klingt oft für viele Leute so abstrakt und abgehoben oder esoterisch oder irgendwie weit von ihnen entfernt. Aber das ist es nicht. Das finde ich immer so schön. Und darum geht es ja hier bei Achtsam auch immer wieder zu sagen, nee, wir können das alles kultivieren und üben und trainieren. Also man kann einfach, wenn man Bock hat und wenn man die Intention hat, das zu lernen und sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann gibt es wahnsinnig viel Literatur auch auf der Welt. Und es gibt wahnsinnig viele Übungen, um einfach 5 Minuten am Tag sich damit zu beschäftigen. Vielleicht in der Einrichtung, vielleicht in der Kita, vielleicht in der Grundschule, in der Oberschule, an der Berufsschule, vielleicht im Team, im Unternehmen, vielleicht in der eigenen Familie oder wo auch immer man das möchte, kann man das einfach machen. Man kann das ausprobieren. Man kann sagen, wir können diese Verbundenheit mit der Erde kultivieren, wenn wir das möchten. Also da ist immer wieder auch die Ursache in dem Augenblick in unseren Köpfen, in unseren Herzen, in dem, womit wir unsere Zeit verbringen. Also möchte ich jetzt eine Stunde TikTok gucken oder möchte ich jetzt vielleicht eine Übung machen mit Leuten, die mir im Herzen liegen, um eben diese Verbundenheit zu erschaffen. Wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht zum Intersein, also Interbeing mit der Erde. Vielleicht kannst du da, weil darum geht's ja, ne? Also um diese Verbundenheit, dazu auch noch mal ganz kurz was sagen. Also ihr könnt bei deutschlandfunknova.de alle im Archiv bei uns finden. Da könnt ihr vielleicht Intersein eingeben in die Suchfunktion. Dann kommt ihr zu der jeweiligen Folge, falls ihr die noch nicht kennt. Aber hier auch noch mal ganz kurz zusammengefasst, warum das so wichtig ist.
Naja, auch da, also Intersein oder Interbeing bedeutet im Grunde genommen, dass wir sehen, dass da so eine wechselseitige Abhängigkeit ist. Also, dass ich nicht getrennt bin von der Umwelt oder auch in der Familie oder so. Dass ich nicht sage, okay, uns verbindet irgendwie nur Blut oder so mit meinen Eltern, sondern da ist mehr. Wenn ich nicht glücklich bin, sind sie auch unglücklich, wenn sie mich so sehen und andersherum auch. Ne? Und das durchzieht sich nicht nur auf die Umwelt, wie gesagt, sondern alles im Leben, dass wir sagen, alles ist nicht separat, sondern wechselseitig. In Abhängigkeit. Und wenn wir dieses Verständnis kultivieren und nicht dieses gesonderte Selbst irgendwie so aufrechterhalten, dann können wir wirklich erfahren und erleben. Und das ist nichts, was kognitiv ist, sondern wirklich, was wir fühlen, ganz tief, ja, dass wir Teil dieser Erde sind und sie ist auch ein Teil von uns. Also selbst jetzt, ne, wir können gucken, in uns ist ja Wärme oder so, das. Ich weiß, wenn man das so beschreibt, es hört sich immer so leicht esoterisch an, aber wenn man das übt, ja, wir haben Wärme, das ist, könnte man sagen, das ist die Energie irgendwie der Sonne, des Feuers oder so, ne? Die in unseren Knochen, da sind auch Spurenelemente, das sind die Mineralien natürlich, die auch im Außen irgendwie so zu finden sind. Und all das, da habe ich eine Meditation auch aufgesprochen in der Interbeing-Folge, wo wir sehen, wie die Elemente in uns sind. Und wenn wir da tief reinschauen in der Meditation, dann kommt wieder diese Verbundenheit. Und dann sind wir auch motivierter, was für die Umwelt zu tun, weil wir wissen, es ist Teil von uns.
Und, Mayong, wir beide verbringen ja schon viele Jahre miteinander nunmehr, hast du ja auch schon gesagt. Und du hast vor vielen Jahren mir mal das Buch Hoffnung durch Handeln empfohlen. Ich habe es mir natürlich sofort geholt und gelesen von Joanna Macy. Und da sind auch konkrete Übungen drin, um eben Hoffnungslosigkeit umzuwandeln, um eben in diese Verbundenheit reinzukommen.
Ja, Joanna Macy, sie ist Umweltaktivistin, auch praktizierende Buddhistin und auch Tiefenökologin. Und da stellt sie einen Prozess vor, sie nennt ihn die Spirale der Arbeit, die wieder verbindet. Also wir wollen wieder in die Verbundenheit kommen. Und es ist ein 4-stufiger Prozess. Und der besteht an erster Stelle aus Dankbarkeit. Zweitens unseren Schmerz um die Welt würdigen. Drittens die Welt mit neuen Augen sehen und viertens weitergehen und handeln. Und wir werden jetzt mal Schritt für Schritt durchgehen. An erster Stelle ist erstmal die Dankbarkeit. Das heißt, wir nehmen uns Zeit. Ja, übrigens kann dieser Prozess innerhalb von ein paar Minuten geschehen, ein paar Stunden, über Tage gehen und auch Wochen natürlich. Ne? Und wir müssen nicht alles hintereinander durchführen, ne? Wie es immer mit diesen Prozessen ist. Dankbarkeit, ja. Also der Prozess beginnt mit der Kultivierung von Dankbarkeit für all das, was die Erde uns schenkt und ermöglicht. Also dass wir uns bewusst werden, wirklich wie wichtig uns die Erde Erde auch ist, ne? Damit wir diese Verbundenheit spüren. Also wenn ihr nochmal überlegt, was kriegt ihr eigentlich von der Umwelt? Ne? Was ist da, wenn ihr an einem Kirschbaum vorbeigeht und einfach nur so, wow, wie schön ist der? Ne? Das ist einfach bedingungslos da. Und diese Schönheit beispielsweise, ne? Da könnt ihr mal in euch reinspüren, wo ihr Dankbarkeit für die Erde verspürt.
Und auch da ganz kurz der Tipp, ich stolpere immer über verschiedene Akademien und Orte, wo man das auch gemeinsam erleben kann. Vielleicht mit dem Unternehmen, ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie ein Team leitet oder so. Es gibt, keine Ahnung, Waldakademien, es gibt irgendwelche Workshops, wo man im Wald baden macht oder wo man eben genau solche Erlebnisse hat. Also, weil es ist oft auch so, naja, wenn ich, also ich, dadurch, dass ich mich jetzt so lange mit Achtsamkeit beschäftige, kann einen Kirschbaum sehen und auf einmal vor unglaublicher Demut in die Knie gehen, weil ich das so wunderschön finde. Aber wenn man jetzt vielleicht sich noch nicht so lange damit beschäftigt, ja, mit diesem Gefühl der Achtsamkeit, der Dankbarkeit und dieses Wahrnehmen der Lebewesen um einen rum, dann kann man auch einfach einen Workshop machen oder so ein Wochenende oder so ein Zelten oder irgendwie teambildende Maßnahmen in wunderbaren Locations mitten in der Natur, wo man genau das macht, wo man genau da reinspürt, wo man vielleicht Retreats, haben wir auch eine Folge schon drüber gemacht, macht, um in der Natur vielleicht Yoga zu machen, reinzuspüren, Breathwork zu machen, zu atmen, keine Ahnung, was auch immer, aber es gibt wahnsinnig tolle Möglichkeiten, will ich nur sagen, um da geführt durchzugehen, wenn man vielleicht da noch ein bisschen Hilfe oder Inspiration braucht. So, Schritt 2, Entschuldigung.
Ja, nee, das ist wichtig, genau. Zusammen macht es auch mehr Spaß natürlich, ne? Und an zweiter Stelle diesen Schmerz, um die Welt zu würdigen, ne? Also wir sehen, was die Klimakrise macht, ja, und diesen Gefühlen, die dabei dann aufkommen, also das kann Trauer, Wut oder auch Hoffnungslosigkeit sein, dass wir dem auch Raum geben. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von Joanna Macy. Sie schreibt, jeden Tag verlieren wir kostbare Teile unserer Biosphäre. Arten sterben aus und Ökosysteme werden zerstört. Aber wo bleibt die Trauerfeier für sie? Wenn unsere Erde Stück für Stück stirbt, ohne dass wir öffentlich und kollektiv unsere Trauer darüber ausdrücken, dann verleitet uns das leicht zu der Annahme, diese Verluste seien nicht so wichtig. Wenn wir unseren Schmerz um die Welt würdigen, ist das ein Weg, unsere Wahrnehmung wertzuschätzen, dass wir erstens bemerkt haben, was geschieht und dass es uns zweitens etwas ausmacht. Intellektuelles Wissen allein genügt nicht. Wir müssen die schlechten Nachrichten auch verdauen. Erst das bringt uns dazu, auch zu reagieren. Super wichtig, ne?
Ja, absolut. Sehr schönes Zitat. Ja.
Genau, also dem kann man ja nichts hinzufügen, ja, aber an dritter Stelle die Welt mit neuen Augen sehen. Da meint sie in diesem Schritt, dass wir versuchen, alte, festgefahrene Denkmuster bezüglich unseres Selbstverständnisses zu hinterfragen. Nun hört sich das jetzt sehr, sehr groß an irgendwie, ne? Ich habe jetzt mal eine ganz konkrete Übung aus ihrem Buch mitgebracht in dieser Sektion. Da sagt sie zum Beispiel eine Übung, sag mir, wer du bist. Also diese Übung lädt einen dazu ein, die eigene Identität auf neue Weisen zu erforschen. Und man kann das entweder alleine machen oder mit einer anderen Person zusammen durchführen. Und wenn du das alleine machst, stellst du dir vor, ein fremder Mensch fragt dich, sag mir, wer du bist. Und dann schreibst du das auf ein Blatt Papier und machst das so oft immer wieder, bis du mindestens 10 verschiedene Antworten hast. Und das
also sowas wie Mutter, Tochter, Schwester,
genau, ja.
Partnerin, Moderatorin, Yoga-Gängerin oder so, ja?
Also Meditierende, genau, ja, zum Beispiel. Ja, genau. Okay. Oder Katzenliebhaberin. Ja, genau sowas, ja. Also, dass wir direkt merken, so, hey, dass wir merken, da sind so viel mehr Facetten, ja, die wir entdecken können. Und wenn wir das mit einem Gegenüber machen, dann setzen wir uns gegenüber und fragen auch immer wieder diese Person. Und nach 5 Minuten würden wir dann die Rolle wechseln. Und es hilft einfach, dieses Selbst, was wir uns von uns haben, dass wir denken, okay, ich bin nur Angestellte XY und das war's, ja. Und mehr kann ich eh in meinem Leben nicht machen. Ich kann auch keine Umweltaktivistin werden, dass wir das ein bisschen aufbröseln, ne? Das können wir immer wieder üben und auch sehen, wie wir natürlich auch in unseren Kontexten, je nachdem, wo wir sind, in der Familie oder so, dass uns das auch definiert oder wir das als Definition nehmen, ne?
Also, und das zeigt ja auch die Verbundenheit in dem Netz des Lebens.
Auf jeden Fall, ja, genau. Wir spielen eine Rolle, ne? Immer wieder, ja. Wenn wir sagen, ich bin Gärtnerin oder so, ich züchte meine Kürbisse. Ja, das ist auch wichtig, ne? Und Ziel ist es, dass wir auch wieder wegkommen von diesem festen Selbst, ne? Dass wir, das ist eine Übung, es gibt noch so viel mehr Übungen da, wo sie so quasi so ein bisschen unser Selbstverständnis challenged, also quasi, dass wir reframen können, um dann im vierten Schritt weiterzugehen und zu handeln, ne? Also da geht es dann um konkrete Schritte, um einen positiven Wandel herbeizuführen, um ins Handeln zu kommen. Und das sind dann Übungen, wo wir dann zum Beispiel die Fantasie anregen können, Visionen aufstellen können, ein stützendes Umfeld auch aufbauen oder auch Energie und Begeisterung nähern. Und da habe ich auch eine Übung von ihr mitgebracht. Da hat sie so offene Sätze für die Wahrung von Energie, aber auch die unsere Energie dann irgendwie so abzweigt. Und das können wir fürs Journaling benutzen, habe ich an dich gedacht, Diane. Oder auch bei Gesprächen mit Freunden oder in einer Gruppe einsetzen. Also da sind so Sätze wie zum Beispiel: Es raubt mir die Kraft, entmutigt mich oder schafft mich völlig, wenn...
Denn?
Punkt, Punkt, Punkt.
Mhm. Und dann sammelt man Dinge dazu. Mhm.
Genau, dann beendet man die Sätze. Oder was mich nährt und mir Energie gibt, ist...
Ach ja, das ist ja auch wie dieses Ikigai, da hatten wir auch mal schon eine Folge dazu, sich selber kennenzulernen, sich selber zu reflektieren und immer wieder zu gucken, was macht mir Spaß, was macht mir Freude, was gibt mir Energie und wie kann ich das dann eben auch einsetzen, ne? Weil wenn jetzt jemand sagen würde, okay, du musst jetzt zum Beispiel eine Recyclinganlage bauen, dann wäre ich ein bisschen überfordert, weil ich habe noch nie das gemacht und weiß nicht, wie das geht und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und ich weiß auch nicht, ob mir das Energie gibt, weil ich bin auch keine Ingenieurin, weil, ne, es wäre einfach Panikzone, Überforderung und ich werde ganz sicher keine Recyclinganlage bauen, weil ich weiß nicht, wie das geht. Aber wenn ich weiß, was ich beitragen kann, nämlich zum Beispiel eine Podcast-Folge mit Mahjong zusammen zu machen zum Thema Interbeing oder eben Tiefenökologie, das ist das, was mir liegt, was mich begeistert, was mir Spaß macht und womit ich vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute inspirieren kann, sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Das ist also etwas, das kann ich beitragen zu dieser Gesellschaft und jemand anders ist bestimmt ganz begeistert, wenn er überlegt, boah, wenn ich jetzt mal eine neue Recyclinganlage bauen könnte, das würde mir richtig Kraft geben. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle in unsere Kraft kommen und uns kennen und uns reflektieren und eben das, was uns nährt und uns Energie gibt, tatsächlich kennen und dann anwenden. Ne?
Ja, also für all die Visionen, die wir wirklich voranbringen wollen, aber auch um diesem Aktivismus-Burnout natürlich zu entgegnen. Das ist eine riesige Aufgabe, gesamtgesellschaftlich, die wir zu stemmen haben. Und wir brauchen immer wieder auch Pausen, wo wir uns nähren können. Ne? Dazu ist es wichtig zu wissen, was begeistert uns und was gibt uns Energie. Nur dann können wir langfristig wirken und handeln, damit wir nicht ausbrennen.
Genau, und auch damit wir wissen, was wir überhaupt tun können, weil das größte Problem ist ja auch, dass wir uns zu klein und zu unwichtig fühlen und denken, wir könnten ja sowieso nichts machen, weil wir natürlich alle auch Dinge zu tun haben. Also wir haben irgendwie Jobs und To-Dos und vielleicht Kinder und vielleicht Haus oder ganz sicher irgendeine Art von Haushalt oder wollen auch uns gesund ernähren und wollen mal zum Sport gehen und wollen dann natürlich auch meditieren und Zeit für unsere Achtsamkeitspraxis haben und so weiter und so fort. Und die Vorstellung dann plötzlich jetzt aktivistisch tätig zu werden, da weiß man oft nicht, wann soll ich denn das noch machen? Ne? Und wenn man jetzt das Gefühl hat, das kommt noch obendrauf und ist irgendwie eine Arbeit, die ich jetzt plötzlich noch erledigen soll, wie soll das gehen? Dann wird es natürlich nicht passieren. Aber wenn man sagt, hey, das sind meine Flow-Momente, das sind meine Momente, in denen ich Selbstwirksamkeit spüre, das sind die Momente, wo ich fühle, dass ich mich etwas Größerem verschreibe, also die sogenannte Transzendenz, etwas beizutragen zu etwas, was größer ist als man selber. Und gerade in Zeiten jetzt, wo uns die Religion abhanden kommt, ne, wo früher das ganz klar war, wenn ich in die Kirche gehe, dann verschreibe ich mich einer Sache, die größer ist als ich, nämlich Gott, Jesus, ja, je nachdem, welchem Glauben man auch anhängt. Aber dadurch, dass gerade in der westlichen Welt natürlich die Religion immer einen kleineren Einfluss auf uns und unser Leben haben, bleibt da oft eine Leerstelle gesellschaftlich, dass wir nicht wissen, ja, was ist denn größer als ich? Und das könnte eben sein, regeneratives Wirtschaften zum Beispiel jetzt oder Tiefenökologie. Oder egal, was ich Kleines oder Großes beitragen möchte in der Arbeit, die ich vielleicht mache, was kann ich da machen? Ne? Man muss ja auch gar nicht on top etwas tun, sondern man kann das, was man tut, auch einfach anders tun. Das finde ich auch immer so faszinierend in diesen Hörbüchern, die ich so höre oder den Büchern, die ich lese, dass wir so viele Möglichkeiten haben, zum Beispiel im Sinne des Interbeing oder der tiefen Psychologie zu handeln, in dem, was wir sowieso ja jeden Tag tun. Und du hast auch noch eine Studie mitgebracht, Achtsamkeit und umweltfreundliches Verhalten und die Verbindung zur Natur. Da bin ich auch sehr gespannt.
Das ist eine Studie von Barbaro und Pickett, 2016 erschienen in der Personality and Individual Differences. Und die wollten den Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und pro-umweltfreundliches Verhalten und der Verbundenheit zur Natur untersuchen. Also die Verbundenheit mit der Natur spiegelt sich quasi im Ausmaß wider, wie man sich als Teil der natürlichen Umwelt sieht oder fühlt. Genau, und da hatten sie halt Fragebögen ausgeteilt, um das zu messen. Beispielsweise waren da so Items wie, ich fühle mich oft eins mit der natürlichen Welt um mich herum oder ich erkenne und schätze die Intelligenz anderer Lebewesen oder ich habe ein tiefes Verständnis dafür, wie sich mein Handeln auf die natürliche Welt auswirkt. Und das Ergebnis zeigte, es gab einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und umweltfreundlichem Verhalten. Und dieser Zusammenhang wurde beeinflusst durch die Verbindung zur Natur. Und die haben dabei auch die unterschiedlichen einzelnen Facetten von Achtsamkeit betrachtet. Und ich denke, natürlich ist das jetzt erstmal ein Zusammenhang, ne? Aber wenn wir achtsam sind, wirklich innehalten, stoppen, ja, uns Zeit nehmen und wirklich die Augen öffnen, die Ohren zuspitzen, fühlen, ja, dann sind wir natürlich viel empfänglicher für unsere Umwelt. Wir nehmen das ja wahr. Und dann, denke ich, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir eher so eine Dankbarkeit und Wertschätzung haben. Andersherum, wenn wir total mit geschlossenen Augen durch die Welt gehen, immer im Autopilotenmodus, wie sollen wir denn etwas wahrnehmen und denken, dass wir Teil davon sind? Also deshalb konnte ich mir die Ergebnisse ganz gut herleiten.
Ja, allerdings, wenn man sich auch so schon so viele Jahre damit beschäftigt, dann ist das auch nur logisch. Wir hatten ja auch eine schöne Folge zum Thema Achtsamkeit an Schulen zum Beispiel. Und deswegen hängt auch hier wieder alles mit allem zusammen. Also der gute alte Schulgarten und zum Beispiel eine Art von Achtsamkeitspraxis an Schulen. Wenn man das alles irgendwie mehr zusammenbringen würde, ach, dann würde, glaube ich, auch die Welt anders aussehen. Und ich glaube, wir können da alle gemeinsam noch ganz viel an allen Stellen, je nachdem, wo wir arbeiten oder je nachdem, wo wir wirken, sage ich mal, ne? Weil Arbeit ist ja immer so ein fester Begriff, aber auch Mütter und Väter wirken ja mit ihrem Sein, mit ihren eigenen Kindern, aber auch an ihren Kitas und Schulen. Wir wirken ja alle immer irgendwie, egal ob das jetzt irgendwie beruflich ist und bezahlt oder bei irgendwelchen anderen Dingen, die wir machen, vielleicht ehrenamtlich oder vielleicht als pflegender Angehöriger oder. Irgendwie haben wir ja immer auch einen Einfluss auf unsere Umwelt und mit dem, was wir tun, denken, wie wir sprechen, was wir sagen, welche Entscheidungen wir auch als natürlich Konsument und Konsumentin treffen. Also alles hängt da mit allem zusammen. Und Achtsamkeit und ja, die Psychologie der Nachhaltigkeit auf jeden Fall. Dann bin ich jetzt natürlich auch sehr gespannt, was für eine Übung du uns heute mitgebracht hast.
Also ich habe eine Meditation geschrieben an diesen vier Prozessen oder Phasen, die Joanna Macy vorgestellt hat, über die wir heute gesprochen haben. Und das ist so eine kurze Meditation, wo ihr diese Phasen mal durchgehen könnt.
Also wir können das alle in die Welt bringen, die Tiefenpsychologie. Vielen, vielen Dank, Gabi, für diesen Input auch. Also da wäre ich jetzt gar nicht so richtig auf die Idee gekommen, aber ich finde sowas immer sehr inspirierend, sich mit solchen Themen zu beschäftigen und eben auch die Zusammenhänge da zu sehen. Und wir haben da alle noch ganz viel zu tun, gerade wenn man irgendwie in Betonwüsten wohnt. Es ist aber auch wieder zu unserem eigenen Guten. Auch wenn natürlich in der tiefen Ökologie ist ja ein Teil zu sagen, ob es mir jetzt besser geht oder nicht, der Wald hat trotzdem seinen Wert, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Aber auch wenn wir sagen, mir geht's halt dadurch dann auch besser, wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich in die Natur gehe, wenn ich die Natur fühle, wenn ich mal einfach eine Stunde im Wald sitze oder mich auf eine Wiese lege oder so, das hat wirklich einen Einfluss auch auf mein Wohlbefinden. Und je mehr man das auch spürt, desto, ich glaube, ich sag mal, begeisterter und leidenschaftlicher kann man sich auch mit Themen wie Intersein und Tiefenökologie auch beschäftigen, langfristig, um eben auch kein Aktivismus-Burnout zu bekommen. Dazu haben wir auch eine Folge auf deutschlandfunknova.de. Könnt ihr auch, wie gesagt, da in die Suchleiste einfach mal eingeben, Aktivismus und Burnout. Weil wenn wir einfach kämpfen, dann ist uns auch nicht geholfen, weil dann gehen wir auch davon kaputt und das soll ja nicht passieren. Dann, wie immer, hoffe ich sehr, dass ihr eine Inspiration aus dieser Folge in irgendeiner Art und Weise mitgenommen habt, was ihr vielleicht auch in die Welt tragen könnt, was ihr da, wo ihr seid, benutzen könnt, um zu wirken und auszustrahlen in die Welt. Und ich danke euch, dass ihr zugehört habt, dass ihr eure Zeit mit uns verbracht habt. Und dann sage ich Mahjong und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, in der du dich darin übst, die Verbundenheit mit der Erde zu kultivieren. Nimm nun eine bequeme Körperhaltung ein. Du kannst die Übung im Sitzen oder im Liegen machen. Solltest du während der Übung merken, dass du abgelenkt bist, nimm es ganz freundlich und wohlwollend wahr und kehre wieder zur Übung zurück. Ich lade dich nun ein, deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung zu richten. Beobachte, wie sich bei der Einatmung dein Bauch hebt und bei der Ausatmung dein Bauch senkt. Einatmend bin ich in Kontakt mit der Dankbarkeit für all das, was die Erde mir schenkt. Ausatmend nehme ich die Dankbarkeit in meinem Körper wahr. Einatmend bin ich mir bewusst, dass durch die Klimakrise viel Zerstörung passiert und zukünftig auch noch passieren wird. Ausatmend umarme ich die unangenehmen Gefühle, die damit einhergehen. Ich gebe ihnen Raum. Vielleicht ist da Trauer, Wut, Verzweiflung. All das ist okay. Einatmend bin ich im tiefen Kontakt mit der Erde und der Umwelt. Ausatmend erinnere ich mich daran, dass eine tiefe wechselseitige Beziehung zwischen der Erde und mir besteht. Ich bin Teil der Umwelt und sie von mir. Einatmend nähre ich meine Liebe für diesen lebendigen Planeten. Ausatmend verbinde ich mich mit der konkreten Absicht, einen heilsamen Wandel herbeizuführen. Vielleicht fahre ich noch öfter Fahrrad oder schreibe einen Brief an meine Gemeinde und suche mir Gleichgesinnte. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Ich lade dich ein, auch im Alltag immer wieder in Verbindung mit der Umwelt zu treten. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.